Möchte uns auch ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde und freue mich wieder, dass wir ja die Möglichkeit hatten, dass wir die Gesundheit hatten, auch hierher zu kommen und dass wir gemeinsam uns auch in das Wort Gottes wiederum auch vertiefen wollen. Wir wollen uns heute Morgen mit der Anbetung Gottes beschäftigen. Und ich möchte uns zuerst einen kurzen Einblick in die Anbetung der Menschen ja, in den vergangenen Jahrhunderten auch geben. Es scheint zum einen irgendwie im Bewusstsein des Menschen tief verankert zu sein, dass der Mensch grundsätzlich einen Gott anbeten auch möchte. Es gibt genügend Beweise, dass durchaus auch Naturvölker, die eben ihre Götter, ihre Götzen auch hatten, dass auch sie diese Götter angebetet, sie auch verehrt auch haben. Und im Judentum stand ja die Anbetung Gottes im Zusammenhang auch mit dem Gesetz, das Gott gegeben hat, aber besonders auch mit den Opfern, die Gott auch dem Volk Israel doch auch ans Herz gelegt auch hat. Was interessant ist, wir haben ja zum einen den Tempel, die Stiftshütte gehabt, aber wir haben dann zu späteren Zeiten auch die Synagogen gehabt, wo Menschen sich eben auch versammelt haben, um Gottes Wort oder aus dem Wort Gottes auch zu lesen. Und aus den Synagogen wird uns eigentlich berichtet, dass dort zum Beispiel die Musikinstrumente überhaupt auch nicht verwendet wurden. Allerdings der Gesang war auf jeden Fall auch vorhanden. Wenn wir besonders auf den Gesang auch der Christen jetzt eingehen, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass die ersten Christen, weil sie eben ja persönlich wöchentlich eben in die Synagogen gegangen sind, auch von dort eben auch diese Abläufe, die Prägung auch hatten. Und somit geht man davon aus, dass für die ersten Christen das Gesangbuch, wie man so sagen darf, das waren die Psalter gewesen, also die Psalmen, die wir auch in unserer Bibel auch haben. Und somit war eigentlich der Gesang auch der ersten Christen, man sagt so logozentrisch. Logos heißt das griechische Wort für das Wort, so wird es übersetzt, Logos. Und darum war der Gesang auf den Text auch fokussiert. Später dann, als die, ja, der wahre Gottesdienst, will ich so sagen, verblasste, dann haben wir unter dem Katholizismus etwas ganz, ganz anderes auch zu beobachten. Wir haben hier eine gewisse Angleichung der Anbetung sozusagen an die jüdische Rituale. Dem Katholizismus, da gibt es das Messopfer, da gibt es das Räuchern des Weihrauchs, da gibt es das offizielle Amt eines Priesters, besondere Priesterkleidung, da gibt es den Altar und so weiter. Also es waren alles Dinge, die äußerlich da waren und ja, die Menschen in gewisser Weise auch beeindrucken sollten, eine gewisse Majestät, Würde auch denjenigen verleihen sollten, die eben Gott gedient oder Gott angebetet auch haben. Wenn wir dann weiter in die Geschichte reingehen, dann müssen wir feststellen, dass zur Zeit der Reformation, beginnend jetzt mit Martin Luther, diese Form der Anbetung völlig abgewiesen auch wurde. Man hat sich mehr auf die Wortverkündigung auch konzentriert und wenn auch damals Lieder gedichtet wurden, gesungen auch wurden, so dienten sie mehr dazu, um den Glauben der Gläubigen auch zu stärken. Und erst so im 19. Jahrhundert, können wir auch aus der Geschichte so entnehmen, hat Gott allgemein auf dem Erdkreis so eine Erweckung in unterschiedlichen Ländern auch geschenkt. Und so haben auch Kinder Gottes das Verlangen gehabt, zu verstehen, was bedeutet überhaupt Anbetung. Sie haben sich mit dem Wort auseinandergesetzt, sind ins Gebet auch gegangen. Und Gott hat ihnen aufgeschlossen den Gedanken, dass Anbetung bedeutet, wirklich das Opfer Jesu Christi im Blick zu behalten. Sein Tod, seine Leiden, seine Auferstehung, aber auch, dass er aufgefahren ist, gen Himmel und nun zu Rechten des Vaters auch sitzt. Man hat auch damals das Verständnis bekommen, allgemein, was bedeuten eigentlich die alttestamentlichen Opfer im Hinblick auf uns, Nachfolger Jesu Christi. Was bedeuten die alttestamentlichen Opfer? Und so wurde auch zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert auch viele Lieder geschrieben, die mit dem Gedanke der Anbetung auch zusammenhängen. Und ich habe auch bei uns nachgeschaut, bei uns gibt es in dem Liederbuch ganz hinten so Themenverzeichnisse und der Buchstabe A, der ist ja ganz am Anfang des Alphabets und so haben wir unter Anbetung Gottes stehen dort 15 Lieder auch drin. Im 20. Jahrhundert, so im Verlauf auch der Jahrzehnte, wird aber allgemein berichtet, dass mehr der Dank für die Erlösung wohl mehr so präsent geworden ist. Das heißt, das Thema Anbetung ist in gewisser Weise in den Hintergrund auch gerückt und man hat sich mehr auf das Danken auch fokussiert. Wir kommen später auch darauf zu sprechen, ist da überhaupt ein Unterschied zwischen Danken und Anbetung? Und im weiteren Verlauf auch der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand besonders auch durch die charismatische Bewegung eine ganz besondere Form auch der Anbetung. Und zwar, man hat Anbetungslieder auch gedichtet und sie hatten oder sie wurden angelehnt zum einen an die zeitgenössischen, damals auch Musikstile, an die Rock-, an Popmusik. Und das führte dann später zu einer gewissen Form, dass man Lobpreisbands hatte und auch entsprechend Lobpreisleiter, die eben dann auch für die Auswahl der Musik und so weiter auch zuständig auch waren. Das hat sich dann gezeigt, dass man gemeint hat, Anbetung, das zeigt sich in gewissen äußeren auch Dingen ganz stark, dass man zum Singen zum Beispiel aufgestanden ist, dass man Hände erhoben hat, zum Teil, dass ja der ganze Körper irgendwo mit der Musik dann mitgegangen ist. Unter anderem hat sogar auch das Tanzen hier auch seinen Platz irgendwie gefunden. Und vor allem hat die Lobpreisband halt ihre besondere Bedeutung auch gehabt, die eben für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes auch verantwortlich auch ist. Und in unserem Jahrhundert, in dem 21. ging es eigentlich noch ein Stück weiter. Und zwar wird allgemein der Musik in den Gottesdiensten eine herausragende Bedeutung auch beigemessen. Oft geht es zu, wie bei weltlichen Konzerten, da sind verschiedene Lichteffekte, die auf der Bühne auch abgespielt werden. Da werden Nebelanlagen auch benutzt. Und vor allem durch den Einfluss auch der Rockmusik auf diese Anbetungslieder oder diejenigen, die das in dieser Art auch machen, ist es in manchen Gottesdiensten auch sehr, sehr laut. Und was wir insgesamt beobachten müssen, dass durch diese optischen Effekte, durch diese Musik, werden besonders auch die Emotionen des Menschen ganz stark angesprochen. Wir leben ja im Zeitalter auch des Internets und darum ist es eigentlich noch ein Stückchen, wie man so sagt, sagen darf, weiter auch gegangen. Diese Lieder oder diese Art, Gott anzubeten, sie sind eben durchs Internet, weil sie eben auf den unterschiedlichen Plattformen hochgeladen wurden, ist diese Art der Anbetung auf einmal allen Menschen zugänglich auch geworden. Man musste nicht irgendwo halt hingehen, man konnte einfach ins Internet reingehen, das Lied sich anhören, herunterladen. Und so ist auch hier allgemein zu beobachten, dass man zuerst in gewisser Weise persönlich, privat, ich sag mal, Gefallen findet an diesen Liedern und dann irgendwann mal kommt auch der Gedanke, kann man nicht, ich sag mal, so eine Art von Musik auch im Gottesdienst einsetzen. Das ist so ein ganz grober Überblick über die Entwicklung der Anbetung. Und wir merken, dass die Anbetung bei uns Menschen eigentlich nie vom Verständnis gleich war. Ja, sie ist schwankend. Man versteht es mal so, dann versteht man es wiederum auch anders. Und wir wollen uns heute Morgen wirklich mit den Fragen auch beschäftigen. Ist es wichtig, dass wir Gott anbeten? Oder ist es nicht wichtig? Wir wollen uns die Frage stellen, nehme ich mir persönlich Zeit, um Gott anzubeten? Oder komme ich zu Gott nur mit Danken und Bitten? Beten wir Gott in unseren Gottesdienst, in unseren Zusammenkünften auch an? Und schlussendlich kommen wir einfach zu dem Punkt, uns zu fragen, ja, was bedeutet überhaupt Anbetung? Und so soll auch das Thema für heute Morgen heißen, die Anbetung Gottes. Und ich möchte uns eingangs auch drei Verse lesen aus 1. Mose 18 und wir lesen hier die ersten drei Verse. 1. Mose 18, Verse 1 bis 3. Und der Herr erschien ihm, das heißt Abraham bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seiner Zelte saß, als der Tag am heißesten war, und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Das hebräische Wort für Anbetung heißt Shacha und es kommt hier zum ersten Mal an dieser Stelle hier auch vor, als der Herr Jesus mit den drei Engeln auch dem Abraham begegnete. Wir wissen als Bibelleser, dass es danach auch ging um die Städte Sodom und Gomorra, dass Gott auch die beiden Städte auch vernichten auch wollte. Und dieses Wort Shacha, das bedeutet sich niederwerfen, sich auch zu verneigen. Wir haben hier in unserer Übersetzung, da heißt es, dass Abraham sich beugte zur Erde nieder. Und das gleiche hebräische Wort Shacha, das wird dann in 1. Mose 22 in Vers 5 auch genommen, aber es wird anders übersetzt und das wollen wir jetzt hier lesen. Da geht es um die Opferung auch Isaaks. 1. Mose 22, Vers 5, da sprach Abram zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch auch kommen. Das gleiche Wort wird hier als anbeten übersetzt ins Deutsche. Und beim ersten Mal haben wir gelesen, dass Abraham sich beugte zur Erde nieder. Das soll uns einfach jetzt schon, die Schrift erklärt sich ja selber, einfach zeigen, was mit Anbetung alles auch verbunden ist. Es ist interessant, dass zur Zeit Jesu hat man eben ja griechisch auch gesprochen, und so hat man in der Übersetzung des Alten Testamentes, der in der Septuaginta, hat man an dieser Stelle das griechische Wort proskineo verwendet. Und dieses Wort proskineo, wir wissen ja, dass das Neue Testament in griechischer Sprache auch dann verfasst wurde, das finden wir an einigen Stellen. Das bedeutet zum Beispiel auch huldigen, sich niederwerfen, ja, jemand verehren. Und das kommt zum Beispiel in der Geschichte, als die Weisen vom Osten kamen und den Herrn Jesus angebetet haben. Da kommt dieses Wort proskineo auch vor. Und das gleiche Wort, ja, finden wir in der griechischen Sprache in 1. Mose 22, wo Abraham angebetet auch hat. Dieses Wort proskineo kommt in der Geschichte vor, als der Herr Jesus auf dem See gewandelt ist, und es war da ein Sturm gewesen und die Jünger, sie erschraken sich, und als der Jesus ihnen ja zuruft, dass er es ist, möchte Petrus genauso auf dem Wasser auch gehen. Und er geht auch ein Stückchen. Als er dann aber die großen Wellen sieht, dann fängt er an auch zu sinken und er schreit: Hilf mir, Herr. Jesus streckt ihm dann die Hand aus. Und dann heißt es in Matthäus 14 von Vers 32: Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das gleiche Wort auch in dieser Geschichte, proskineo. Sie warfen sich anbetend vor Christus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und nun kommen wir jetzt zu unserer Einleitungsgeschichte. Und zwar das gleiche Wort, proskineo, kommt eben auch in Johannes 4 in diesen Versen auch vor. Und da heißt es in Vers 23: Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Und nun wollen wir ja zu unserer eigentlichen Geschichte jetzt auch übergehen. Das war nur ein einleitender Gedanke auch dazu, wie auch das Alte Testament mit dem Neuen auch verbunden ist. Und wir haben ja die Geschichte der samaritischen Frau auch mit Jesus jetzt im Rahmen auch der Bibelstunde schon ein paar Mal betrachtet. Darum möchte ich nur ganz kurz hier auch zusammenfassen, dass in dem Gespräch, als der Jesus der Frau ihre Sünden auch offenbarte, stellt sie auf einmal dem Herrn Jesus diese Frage. Und sie sagte in Johannes 4, Vers 20: Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten auch soll. Die Frau hatte jetzt eben im Kopf zwei geografische Orte gehabt. Zum einen der Berg Gerizim, der in Samaria auch lag und wo eben die Samaritaner früher ihren Tempel auch hatten und dort Gott angebetet hatten. Wir haben ja betrachtet, dass der Tempel 128 Jahre vor Christus vernichtet auch wurde. Der Tempel war nicht mehr da und doch wird uns berichtet, dass die Samaritaner das Passa trotzdem auf diesem Berg auch gefeiert auch haben. Und auf der anderen Seite war dieser Frau auch völlig klar und bekannt, dass ja der Tempel, er steht eben in Jerusalem und darum auch die Frage, ja, wo soll ich jetzt überhaupt anbeten? Ist es auf dem Berg Gerizim oder ist es auch in Jerusalem? Und es ist so interessant, dass der Herr Jesus uns hier einen Aufschluss gibt, eine Belehrung gibt, und zwar, was hat es jetzt mit dem samaritanischen Gottesdienst zu tun, was mit dem jüdischen und schlussendlich mit uns sozusagen, mit dem christlichen Gottesdienst auch. Und der Jesus, er bringt es so schön auf den Punkt, dass er über den samaritanischen Gottesdienst oder die Art der Anbetung sagt er ganz kurz, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Über den jüdischen Gottesdienst und die Art der Anbetung sagt er, wir wissen aber, was wir anbeten. Ja, die Samaritaner, sie haben eben das Passa auf dem Berg Gerizim gefeiert, aber aus der Schrift heraus wissen wir, dass Gott in Jerusalem wohnen auch wollte. 2. Könige 21, Vers 4 heißt es so, ich will meinen Namen in Jerusalem setzen. Gott hat den Juden eben offenbart, wie sie ihn anbeten sollten und wo sie ihn auch anbeten auch sollten. Darum hat Jesus ganz klar und ganz nüchtern gesagt, wir wissen, wie wir anbeten sollen. Aber dann ist interessant, dass der Herr Jesu das nicht weiter vertieft und er sagt dann ein Aber. Und dann lesen wir von Vers 23, aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir haben schon betrachtet, in dem Alten Testament war die Art der Anbetung, der Gottesdienst an einen Ort gebunden. Früher an die Stiftshütte, bevor der Tempel war und als Gott gesagt hat, zu Jerusalem soll mein Name auch wohnen, dann wollte Gott, dass man ihn auch in dem Tempel zu Jerusalem auch anbeten soll. Das heißt, die Anbetung, sie war geografisch an Jerusalem, an den Tempel auch gebunden. Wie ist es aber für uns heute? Wir haben so wunderbare Stellen in der Schrift, die uns Aufschluss auch darüber geben, und zwar, dass die Gläubigen in Christo selber der Tempel sind. 1. Korinther 3, Vers 16 sagt Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also das, was früher äußerlich war, das ist sozusagen jeder jetzt persönlich. Dann wird uns weiter auch in Gedanke in 1. Petrus 2, Vers 5 gegeben, und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Das heißt, wir sind nicht nur jetzt ein Tempel, sondern wir sind auch Priester. Und unsere Aufgabe ist, auch Opfer zu bringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Und so merken wir, dass diese Form der Anbetung sich komplett geändert hat. Wo es eben im Alten Testament bei den Juden äußerlicher Natur auch war, so ist es unter dem Neuen Testament im Zeitalter auch des Evangeliums eine ganz andere Art auch der Anbetung. Und zwar eine Anbetung im Geist. Meine Lieben, wir wollen hier nochmal kurz stehen bleiben. Was würde es für uns tatsächlich praktisch bedeuten, wenn die Art der Anbetung sich nicht verändert hätte? Wir müssten nach Jerusalem fahren, ja? Wir müssten uns viel Zeit nehmen, das ist nicht mit dem Auto um die Ecke fahren. Das wäre mit Kosten, mit Aufwand verbunden. Ja, sonst könnten wir Gott überhaupt nicht anbeten. Und Gott hat aber in seiner Weisheit, ja, es im Zeitalter des Evangeliums ganz, ganz anders auch eingerichtet. Wir können zu jeder Tages-, zu jeder Nachtzeit einfach zu Gott kommen und ihn anbeten. Wir sind nicht mehr gebunden an einen gewissen Ort, ja, sondern wir haben den freien Zugang auch zu ihm. Und nun werden uns aber in diesen Versen aus Johannes 4 einige Merkmale gegeben. Und unter anderem heißt es so, aber es kommt die Stunde, Vers 23, und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Wir wollen uns jetzt mit der Anbetung des Vaters beschäftigen. Im hohen priesterlichen Gebet spricht Jesus dieses Gebet zu seinem Vater. Und er spricht in dem ersten Vers, beginnt er so und da sagt er Vater. Und dann ja, kommt die Sätze. Und jetzt in Vers 6 heißt es so, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Als ich mich persönlich jetzt so in der Vorbereitung befand, dann ist mir dieser Gedanke so groß geworden. Für uns, die wir das Evangelium hören, vielleicht von klein auf, ist dieser Gedanke völlig vertraut, dass Gott unser Vater sein möchte. Aber meine Lieben, für die Jünger damals, für die Menschen der damaligen Zeit war das etwas komplett Neues gewesen. Gott hat sich in dem Alten Testament den Menschen nicht als Vater gezeigt. Aber jetzt durch Jesus Christus zeigt er uns als Vater. Das heißt, Gottes Gedanken, Gottes Absichten sind im Zeitalter des Evangeliums, dass wir eine Beziehung, ja, der Mensch soll eine Beziehung mit Gott auch eingehen. Und darum diese Beziehung eines Kindes zu einem Vater. In 1. Johannes 3, die ersten zwei Verse, da heißt es so schön, 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. So wertvolle Verse. Seht, welch eine Liebe hat Gott uns erwiesen, dass wir Kinder des himmlischen Vaters werden durften. Wenn im natürlichen Leben Mann und Frau auch Kinder bekommen, so bekommen ja unsere Kinder sozusagen auch unsere DNA, die DNA auch des Vaters. Ja, es ist ganz, ganz natürlich, ja, dass wir sagen, Mensch, das Kind sieht aus zum Beispiel wie der Vater oder hat gewisse Eigenschaften vielleicht des Vaters. Das ist für uns so ganz, ganz natürlich auch. Und meine Lieben, So ist es auch auf dem geistlichen Gebiet. Wir sind der göttlichen Natur teilhaftig auch geworden. Galater 4, Vers 6 heißt es so: Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Weil ihr nun Söhne seid, darum hat man eine ganz andere Beziehung zu Gott. Ja, sondern wir haben diesen freien Zugang zu Gott und dürfen wirklich so kindlich zu ihm kommen und sagen, Abba, Vater. Das heißt, wir sind nicht mehr an einen bestimmten geografischen Ort gebunden. Wir sind auch nicht gebunden an gewisse äußere, auch Merkmale der Anbetung, sondern die Anbetung, sie geschieht im Inneren, das heißt im Geist. Ein weiterer Vers, der mich besonders auch in diesem Zusammenhang berührt hat, da heißt es in Johannes 20, Vers 17, als der Herr Jesus auferstanden ist und der Maria erschienen ist, da hat er ihr Folgendes gesagt, Johannes 20, Vers 17, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wir wollen uns einfach mal diese Verse oder diese Aussage auf uns einfach wirken lassen. Im Alten Testament war Gott derjenige, der Gesetze gegeben hat, wie wir es auch in den letzten Monaten auch gehört haben. Und wenn ein Gesetz übertreten wurde, dann gab es Konsequenzen. Gott hat den Weg ganz bewusst natürlich gewählt, ja, um uns eben die Sünde, die Sündhaftigkeit der Sünde auch zu zeigen. Aber Gott hat sich in dem Alten Testament den Menschen ganz anders dargestellt. Und jetzt sagt der Herr Jesus, Maria, geh zu meinen Brüdern. Allein diese Aussage, die ist, ich weiß nicht, wenn ich irgendwie so darüber nachdenke, da geht es mir durch und durch. Jesus Christus, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ein Wort gesagt hat und es geschah, er sagt jetzt zu mir, er sagt zu dir, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Und er sagt es in diesem Sinne, weil er sagt, mein Vater, den ich schon immer hatte, er wird jetzt auch euer Vater sein. Und wir haben auf einmal eine völlig andere Situation. Da, wo Menschen in gewisser Weise Angst hatten vor dem Gott, um ja nicht ein Gebot zu übertreten, ist im Zeitalter des Evangeliums, wo Gott uns als liebevoller, beschützender Vater dargestellt wird. Und über diesen Gedanken nachzusinnen, meine Lieben, ihn so wirklich sacken auch zu lassen, das ist so köstlich. Lasst uns den Gedanken einfach mitnehmen und es persönlich einfach auch tun. Aber wisst ihr, obwohl Christus unser Bruder ist und obwohl Gott der Vater jetzt unser Vater ist, müssen wir, glaube ich, doch gewisse Grenzen kennen. Ja? Weil in 1. Timotheus 6, Verse 15 bis 16, da wird Gott wie folgt beschrieben. 1. Timotheus 6, Verse 15 und 16. Der wird hier als der Selige, Alleinmächtige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem Licht wohnt, wo niemand hinkommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Gott ist nicht der Kumpel. Gott ist auch nicht, wie es im natürlichen Leben, glaube ich, einerseits, ja, ich will nicht sagen normal, aber wisst ihr, wenn unsere Kinder heranreifen und selbstständig werden, wenn sie erwachsen werden, dann findet der völlig normale Prozess statt, dass sie sich von uns als Eltern abkoppeln. Sie tun viele Dinge in Frage stellen und sagen, ja, ihr habt das so gemacht, warum müssen wir das so machen? Das ist einerseits völlig normal. Und hier ist so eine ganz feine Grenze, eine ganz feine Grenze, wo Kinder im natürlichen Leben sehr gerne, ja, weil sie vielleicht das nicht besser wissen oder wie auch immer, sie einfach überschreiten. Und zu gewisser Zeit sind die Eltern für sie, naja, da ist eigentlich der Freund um die Ecke, der hat viel mehr zu sagen als die Eltern. Die Eltern, sie werden als, ja, von gestern angesehen, altbacken, passen irgendwie nicht mehr in die Zeit. So mit den Eltern hat man eine gewisse Zeit irgendwie nicht so eine Verbindung. Irgendwann mal ändert sich das Interregel, Gott sei Dank, dann ist es wiederum anders. Und wisst ihr, in gewisser Weise haben wir im Geistlichen hier auch Parallelen, dass manche Menschen wirklich zu dem Punkt kommen und sagen, hey, Christus, das ist mein Kumpel, das ist mein Freund. Und sie gehen tatsächlich mit ihm auch so um. Aber Christus ist trotzdem Gott. Und meine Lieben, wenn wir all diese Zusammenhänge betrachten, dass ich, kleiner Wurm, den großen Gott Vater nennen darf, dass ich zu ihm eine Beziehung haben darf, dass ich mit allem, was mich beschäftigt, kommen kann, tagsüber, nachts, dass ihm alles sagen darf und wissen darf aufgrund der Schrift, dass er mein Gebet hört, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und die Frage ist, sind wir dafür wirklich dankbar? Oder ist es für uns ja so alltäglich, so selbstverständlich? Und jetzt kommen wir zu der Frage, beten wir tatsächlich Gott den Vater an? Weil so wird es uns ja gelehrt in Johannes 4, ja, dass wir den Vater anbeten sollen. Und meine Lieben, wir stehen tatsächlich in einer Gefahr, wie es auch im natürlichen Leben ist. So, die Kinder, die gehen ein und aus. Bei uns, sie gehen zur Schule, studieren, wie auch immer. So, diese Beziehung, das Familienleben, es ist so natürlich, dass man da nicht unbedingt jeden Tag so für Mama und Papa dankt. Und wisst ihr, so ähnlich kann es uns auch auf dem geistlichen Gebiet gehen. Für uns ist es so selbstverständlich, ja, wir pflegen diese Beziehung und wir sagen, ja, das ist halt so. Aber wisst ihr, Gott möchte weitergehen, wir sollen ihn anbeten, wir sollen ihn verehren. Das sollte für uns niemals eine Selbstverständlichkeit werden. Warum ist es so? Weil in diesem Vers uns auch so ein Hinweis gegeben wird, Johannes 4, Vers 23, aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, und da heißt es so, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden. Aber hier der Gedanke, die wahren Anbeter. Da wollen wir uns auch Gedanken machen. Viele Menschen nehmen den Namen Gottes in den Mund, sogar den Namen Christi in den Mund. Die Frage ist, ob sie wirklich wahre Anbeter sind. Das weiß Gott allein. Nun wird uns in dem Vers, wir wollen weitergehen, wir sollen den Vater anbeten im Geist, heißt es. Was bedeutet das überhaupt? Wir haben ja festgestellt, dass in dem Alten Testament das Ganze war in materieller Weise, in gewisser Weise. Ja? Das war materiell, aber im Geist anbeten ist nicht materiell. Zum Beispiel, wenn ein Israelit auch zum Tempel kam und angebetet hat, dann wurden sozusagen seine fünf Sinne angesprochen. Man sagt so, wenn Menschen schon von weit her kamen und Jerusalem gesehen haben, den Tempel, der auf einem Berg war, das hat die Menschen tief beeindruckt. Allein der Tempel. Wir haben eine Aussage, wo die Jünger zu Jesus sagen, ach, so ein Tempel. Dieses Gebäude, das hat die Menschen beeindruckt. Hier war eben der Sitz Gottes aufgewiesen. Sie haben nicht nur mit den Augen sozusagen Gott angebetet, sondern mit ihren Ohren auch. Es wird berichtet von Schellen, die man hatte an den Kleidern auch. Musikinstrumente waren da. Wenn man das Opfer geschlachtet auch hatte, dann hat man eben das Fleisch auch gegessen. Das heißt, man hat es geschmeckt. Man hat gerochen, das Salböl, das Räucherwerk, das gebratene Fleisch. Und schlussendlich, man hat auch mit den Händen betastet. Ja, man hat dem Schaf die Hand auch auf den Kopf gelegt, dass meine Sünden jetzt das Schaf jetzt tragen muss. Also es war alles verbunden mit unseren fünf Sinnen. Und wie ganz, ganz anders ist es jetzt im Zeitalter der Gnade. Wir sollen Gott anbeten im Geist, heißt es. Das heißt, da, wo jetzt bildlich wieder gesprochen, wo der Vorhang ins Allerheiligste, als Jesus ja, gestorben ist, gerissen ist, da haben wir jetzt den Zugang zum Vater. Weiter wird uns in unserem Vers gesagt, dass wir den Vater in der Wahrheit anbeten sollen. Also nicht nur im Geist, sondern auch in der Wahrheit. Was bedeutet eigentlich dieser Gedanke? Nun, wir sollen Gott anbeten, wie er tatsächlich ist. Ja? Wenn wir von Wahrheit sprechen, dann sagen wir, ja, ich sage, wie die Sache wirklich ist. Ich sage die Wahrheit. Und Gott möchte jetzt genauso, dass wir ihn anbeten, wie er uns tatsächlich offenbart wurde, in Wahrheit. Meine Lieben, wenn wir Gott anbeten als den Schöpfer zum Beispiel, so war es den Juden damals ja im Alten Testament auch schon bekannt. Ja, das heißt, das Anbeten in Wahrheit ist jetzt noch etwas anderes. Und meine Lieben, wir lesen Johannes 17, Vers 17, da heißt es so, dein Wort ist Wahrheit. Und das ist der erste Gedanke. Wenn wir Gott, den Vater, anbeten wollen, dann müssen wir ihn so anbeten, wie er uns im Wort Gottes in der Bibel beschrieben ist. Wir dürfen nichts hinzu und wir sollten auch nichts ablegen. Wie Gott, der Vater, in der Bibel uns beschrieben auch ist. Aber weiter, meine Lieben, wenn wir von Wahrheit sprechen, dann geht es auch um die Person selber. Und das ist Jesus Christus. Johannes 14, Vers 6. Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aus Johannes 1 wissen wir, dass das Wort auch Christus ist. Ja? Und somit, egal von welcher Seite wir das Ganze drehen, wir kommen immer wiederum auf Christus auch hin. Und auch hier haben wir von dieser Stelle schon gesagt, es ist so spannend, auch in den Geschichten des Alten Testamentes Christus zu suchen. Ja? Weil alles sozusagen ist auf Christus hin geschrieben auch worden. Und darum, wenn wir auch das Alte Testament lesen, es persönlich auch studieren, das sollte nie losgelöst werden von dem Gedanken, Gott hatte einen Plan und alles führt zu Christus hin. Das sind keine losen Geschichten, die irgendwie völlig für sich separat stehen, sondern Gott hat sein Wort gegeben, damit wir Christus, sein Opfer und das, was er für uns gebracht hat, richtig verstehen auch sollen. Wir wollen weitergehen. In Johannes 4, Vers 23 heißt es so: Nachdem uns gezeigt ist, dass wir den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen, heißt es, denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Wer sind die solchen? Ja, die Merkmale sind ja uns gegeben worden, ja, im Geist und in der Wahrheit auch. Aber meine Lieben, wenn wir persönlich in uns hineinschauen, ob wir jetzt kürzer Gott dienen oder länger, ich habe bei mir auch gewisse Unterschiede festgestellt. Es gibt manchmal Zeiten, wo wir Gott dienen, aber ich weiß nicht, ob ich das so richtig sagen soll. Ja, man macht es so. Und ich habe ja von meiner Bekehrung am Mittwoch erzählt. Aber wisst ihr, ich hatte noch ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Das war so in den Jahren 2008, 2009, wo Gott mir ganz eindeutig eigentlich gezeigt hat, weißt du, du singst im Chor, du leitest den Männerchor, du bist bei den Gottesdiensten dabei, du bist präsent in gewisser Weise, aber weißt du, die erste Liebe hast du verloren. Wisst ihr, Gott möchte nicht, dass wir in den äußeren Dingen ihn anbeten, sondern Gott möchte, dass wir im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. Und das bedeutet, dass wir wirklich brennend sind im Geist. Wenn wir nachgelassen haben, wenn das für uns eine Tradition geworden ist, wenn wir aus Gewohnheit kommen, dann müssen wir uns ein großes Fragezeichen auch stellen. Warum? Weil Lukas 24, Vers 32 gibt uns auch so einen Hinweis, die Geschichte der Emmaus-Jünger. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete? Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir zu den Gottesdiensten kommen und es eben Gewohnheit ist und unser Herz nicht brennt, dann lasst uns zu Christus gehen. Meine Lieben, wir stehen hierin wirklich auch in einer Gefahr, ja? Dass das Gottdienen, das Verhältnis eines Kindes zum Vater, zum Gott, den Vater, für uns so selbstverständlich ist, ja? Dass es für uns ja eben normal halt ist, ja? Wir danken vielleicht auch, ja, dass er da vielleicht geholfen hat und hier geholfen hat, aber die Frage ist, beten wir Gott tatsächlich an, dass er Gott ist? Es gibt vielleicht auch diese Phase, dass wir noch in dieser Vater-Kind-Beziehung stehen, aber dieses Verhältnis, es kühlt so langsam ab. Da ist nicht mehr das Brennen dabei. Ja, man ist irgendwie mit den Gedanken, ja eben mit dem Herzen nicht dabei, will ich so sagen, bei der Anbetung, beim Gottesdienst. Ich habe ein Zitat gefunden, das mich angesprochen hat. Da heißt es so, Gottes Auge ist voller Aufmerksamkeit darauf gerichtet, was in dem Geist der Anbetenden vor sich geht. Ja, Gottes Auge ist voller Aufmerksamkeit, was eigentlich in unserem Geist geschieht, wenn wir sagen, ich komme zum Gottesdienst, ich bete ihn an. Was passiert da tatsächlich? Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle. Menschen, die nicht in Christus sind, die keine Kinder Gottes sind, die können Gott nicht anbeten. Das ist, denke ich, selbstverständlich. Ja? Aber Menschen, die wirklich Kinder Gottes geworden sind, sie sollen den Vater im Geist und in der Wahrheit auch anbeten. Und meine Lieben, was bedeutet eigentlich Gott anbeten? Eben wenn wir persönlich das Wort studieren, wenn wir zu den Gottesdiensten auch kommen, dann sind eigentlich unsere Herzen, weil wir in dieser Verbindung mit Christus, mit Gott dem Vater stehen, dann sind unsere Herzen schon erfüllt. Ja? Und wenn wir, wie Gott das Wort auch sagt, glaube Matthäus 18, wenn 2 oder 3 sich versammeln, dann bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir dann auch zusammenkommen, dann fließt das Herz über, dann möchte ich Gott loben und preisen. Ich muss das nicht immer auch laut tun, aber wenn ich eine Möglichkeit habe, durchs Gebet, aber wenn wir hier auch zum allgemeinen Gebet zusammenkommen, wenn jemand anderes betet, dann tue ich trotzdem innerlich mitbeten und Gott eben anbeten. Die Gedanken, sie wandern da nicht rum. Ich komme auch nicht zu den Gottesdiensten, so um jetzt mal zu hören, jemand anderes muss mir jetzt etwas wieder geben, damit ich irgendwie halt die Woche über die Runde komme. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn wir wirklich in dieser Beziehung zu Christus stehen, dann werden wir, wenn wir zusammenkommen, Gott wirklich anbeten können. Aber wir beten ja Gott nicht nur in den Zusammenkünften an, sondern das kann jetzt an jedem Ort, zu jeder Zeit, auch privat doch geschehen. Was noch interessant ist, Johannes 5, Vers 22 und 23. Denn der Vater richtet niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also wir sollen nicht nur den Vater anbeten, sondern Jesus, weil er eben auch Gott ist, ja? Er lehrt uns auch hier, es geht darum, auch den Sohn genauso anzubeten. Und was jetzt aber noch interessant ist, wir finden in der Schrift nirgends, dass wir den Heiligen Geist anbeten sollen. Auch sehr interessant, ja? Nicht den Heiligen Geist anbeten, sondern Gott, den Vater und Gott, den Sohn. Ist auch so interessant. Ist es nicht eine Gottheit? Und ich verstehe die Zusammenhänge so, weil wir Gott, den Vater, Gott, den Sohn im Geist anbeten sollen. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, wenn wir nahe genug mit Christus wandern, uns zu erinnern. Immer wiederum aus der Schrift, ja, die Schrift aufzutun und immer auf den Vater und auf den Sohn eigentlich hinweisen. Und selber ist er sozusagen völlig im Hintergrund. Und das ist wiederum auch etwas so Besonderes. Gott selber möchte in gewisser Weise in den Hintergrund treten, einerseits. Und auf der anderen Seite möchte er verehrt und angebetet werden. Wir wollen zum Schluss kommen. Der große Unterschied zwischen der Anbetung, die wir in dem Alten Testament haben, und was auch durch die Jahrhunderte immer wiederum Menschen dazu neigen, die Anbetung mit äußeren Dingen zu verbinden. Ob es im Katholizismus ist, ob es in der charismatischen Bewegung ist. Das sind alles äußere Dinge, wo man versucht, durch diese Dinge in die Anbetung zu kommen. Aber meine Lieben, wir brauchen eine Beziehung zu Christus. Und das soll uns zur Anbetung führen. Wir sind eben im Zeitalter des Evangeliums, im Zeitalter der Gnade, nicht auf diese äußeren Dinge auch angewiesen, sondern wenn Gott sagt, wir sollen Gott den Vater, Gott den Sohn anbeten und wir sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und darum jetzt die Frage, bete ich persönlich wirklich Gott an? Vielleicht noch kurz der Gedanke, wo ist überhaupt der Unterschied zwischen Danken und Anbeten? In manchen Versen ist dieser Unterschied sehr fließend. Ja? Man kann das nicht so manchmal ganz klar auch trennen, aber wir können allgemein sagen, dass man dankt, für die Führung Gottes, ja, was Gott für uns getan hat, das ist der Dank. Aber Gott anbeten, das ist mehr, dass wir seine Eigenschaften, seine Herrlichkeit anbeten. Das ist hier mehr gemeint. Und darum müssen wir uns natürlich auch persönlich fragen. Ich habe mich persönlich gefragt, meine Gebete waren sehr stark natürlich von Danken und Bitten geprägt. Das gehört auch dazu, das ist alles auch richtig. Aber wisst ihr, die Anbetung, sie hat seinen Platz und nicht nur einen kleinen Platz, ja, so wie wir jetzt aus der Schrift gehört haben, sondern Gott sucht solche Anbeter. Gott segne uns. Amen.